wir leben. Und ganz besonders, es gab einen Untertitel für dieses Thema, und zwar Zukunftsentwürfe für eine älter werdende Gesellschaft. Ja, da merkt man schon, in welche Richtung es ging. Ja, es ging halt darum, wie können wir, wenn immer mehr ältere Leute da sind, immer weniger junge Leute, wie können wir dann unsere Zukunft gestalten? Und das Medienecho war auf diesem Kongress sehr, wie soll man das sagen, von Sarkasmus fast schon geprägt. Ich weiß gar nicht, was da wirklich dann am Ende unterm Strich rausgekommen ist. Wahrscheinlich nicht so viel, sonst hätten wir es ja mitbekommen. Ja? Aber der Sarkasmus war, er hat gesagt, die Frage ist doch total falsch. Es geht ja nicht darum, wie wollen wir leben, sondern es geht darum, wovon können wir überhaupt noch leben in der Zukunft. Ja? Und dann hat man sich darüber lustig gemacht, ja, wie weltfremd eigentlich manchmal unsere Regierung so auftritt mit solchen Fragen, als ob wir es selbst noch in der Hand hätten, so war dann halt der Tenor. Ja? Die Frage müsste doch eigentlich sein, wovon können wir leben? Und dann bin ich überraschenderweise, als ich das mal recherchiert habe, auf ein Buch gestoßen von einem Philosophen, der ich glaube auch im letzten oder vorletzten Jahr ein Buch veröffentlicht hat, und es kann sein, dass vielleicht sogar der Titel von diesem Kongress irgendwie daran angelehnt war. Das Buch heißt nämlich auch Wie wollen wir leben? Ja? Und dann halt über unser Leben, ist der Untertitel, über unser Leben selbst bestimmen, was kann das bedeuten? Ja, ein Philosoph schreibt ein Buch, Wie wollen wir leben? Was kann es bedeuten, dass wir über unser Leben selbst bestimmen? Und da merkt man, dass diese Frage, wie wollen wir leben, dass die sehr, sehr von unserem postmodernen, sagt man heute, ja, also nach der Moderne, denkenden Zeitalter geprägt ist. Nämlich nicht mehr, dass jemand verbindlich von außen an dich herantritt und sagt, das ist der Maßstab, wie du leben musst, sondern dass man sagt, eigentlich bestimmen wir, wie wir leben sollen. Ja? Also ist nicht die Frage, wie sollen wir leben, sondern wie wollen wir eigentlich leben. Merkt man hier in diesem Titel ganz stark, und das sieht ja auch, ja, wir bestimmen über unser Leben und wie kann das dann aussehen. Und interessant ist, dass es auch eine Gegenreaktion gab, und es gibt ein Buch, ein anderes Buch von einem anderen Philosophen, ja, und Ethiker, Peter Singer, ist nicht aller Menschen Freund, aber er hat ein Buch geschrieben, wahrscheinlich um dem Ganzen so ein bisschen gegenzusteuern, hat gesagt, wieder ganz bewusst diesen Titel gewählt, Wie sollen wir leben? Nicht mehr, wie wollen wir leben, wie sollen wir leben? Und interessant ist der Untertitel, Ethik in einer egoistischen Zeit. Ja, also er hat begriffen, die Frage, wie wollen wir leben, ist vielleicht nicht ganz richtig, ja, weil das viel zu egoistisch gedacht ist, so zu sehr von dem wir können, wir bestimmen, und dann halt wieder, wie sollen wir leben? Und letztlich ist diese Frage, wie sollen wir leben, eine ganz, ganz alte Frage. Es ist wahrscheinlich so eine alte Frage, wie es die Menschheit gibt. Wenn man sich die ganzen Philosophen und Ethiker und Theologen mal durchschaut im Laufe der Menschheitsgeschichte, kann man schon sagen, ja, dann merken wir, es geht eigentlich immer um diese Frage, was soll ich tun oder wie sollen wir leben, wenn man das jetzt vom Kollektiv her betrachtet, von der Gemeinschaft der Menschen. Was ist richtig, was ist falsch? Wer sagt mir, wie ich heute meine Entscheidung zu treffen habe. Und es gibt, wenn wir, die Zeit nehmen wir uns nicht, aber wenn man das mal machen würde, da mal die ganzen Philosophen durchzuschauen und die verschiedenen Strömungen, die es gab in der Menschheitsgeschichte, jeder Mensch, jede Gesellschaft, jede Generation ist mit dieser Frage konfrontiert und jede Gesellschaft muss wieder neu eine Antwort darauf finden, wie sie leben soll, was der Maßstab ist, welche Anforderungen und Verpflichtungen für den Einzelnen gegeben sind. Und eine der bekanntesten und vielleicht auch der am weitest verbreitetsten Ansätze ist zum Beispiel von Immanuel Kant, der kategorische Imperativ. Ich weiß nicht, vielleicht hat der eine oder andere das noch in der Schule gelernt, ich weiß nicht, ob sowas in Russland auch gelehrt wurde. Da war vielleicht Lenin das Maßstab, ich weiß nicht. Also in Deutschland ist das fast so wie der Gottersatz Immanuel Kant. Der sagte, handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werden kann. Kurz gesagt, handle immer so, wie du möchtest, dass alle anderen Menschen auch handeln sollen. Okay? Und das ist eigentlich gar nicht so ein schlechter Grundsatz. Ich möchte da nicht weiter drüber sprechen. Wir werden auf jeden Fall später in der Bergpredigt sehen, dass Jesus auch ähnliche Sätze formuliert hat, die Orientierung geben sollen. Aber was wir hier sehen ist, dass es eine wirklich alte Frage ist. Wie sollen wir leben? Was soll ich tun? Vor allen Dingen, was soll ich tun, um ein gutes Leben zu führen, ein richtiges Leben zu führen, ein Leben zu führen, das sinnvoll ist? Und ich sagte schon, wir würden wahrscheinlich tausende von verschiedenen Ansätzen finden. Manche sind sich ähnlich. Überraschenderweise ist es auch häufig so, dass es so Wellenbewegungen gibt, ja. Dann gibt es eine Generation, die vielleicht ganz stark geprägt ist von dem Gedanken, dass man selbst alles bestimmen kann. Und dann gibt es Generationen, die stark von dem Gedanken bestimmt sind, dass man eben nicht selbst alles bestimmen kann. Und so gibt es dann Wellenbewegungen, manche Dinge kommen immer und immer wieder. Aber die Frage ist letztlich, wie sollen wir denn nun leben? Und was ist die Antwort darauf? Ja, gilt die Maxime einer für alle, ja, einer sagt, was alle tun müssen, oder sagen wir alle für einen, ja, oder alle miteinander, ja, das ist ein bisschen in der Moderne sehr stark gewesen, dass man gesagt hat, wir müssen so einen Konsens schaffen, wir müssen miteinander darüber sprechen, wie wir zusammen leben können oder sollen oder wollen, oder gilt das, was wir heute wahrscheinlich am allerweitesten verbreitet finden, jeder für sich. Jeder muss für sich festsetzen, bestimmen, was er leben soll, wie er leben soll, was er tun oder lassen soll. Als Gemeinde liegt es ja auch nicht fern, dass wir in Gottes Wort reinschauen. Und hier merken wir, wie wichtig die Bergpredigt ist, weil die Bergpredigt wahrscheinlich mehr als alles andere diese Frage beantwortet. Wie sollen wir leben? Wie sollen wir leben? Und die Menschen damals zur Zeit, als Jesus auf dieser Erde lebte, haben sich auch diese Frage gestellt und haben auch verschiedene Antworten schon gehabt. In ihrer Gesellschaft gab es bestimmte Antworten, bestimmte Lebensentwürfe, wenn man das so modern sagen darf. Ja? Ideen, wie ein Leben auszusehen hat. Und es gab damals auch schon ganz verschiedene. Ja? Wenn man das mal genauer untersucht, wird man feststellen, dass das meiste, was es damals an Lebensentwürfen gab, heute genauso gibt. Ja? Menschen, die sagen, wir müssen ganz besonders fromm sein. Menschen, die sagen, es ist alles vollkommen egal. Lebe schön pragmatisch. Ja? Hauptsache, du kannst das Leben genießen. Also es gab da die ganz breite Spanne, so wie heute auch. Und Jesus, er gibt auch eine Antwort in der Bergpredigt auf diese Frage, wie sollen wir leben? Und es ist eine Antwort, die für ihn selbst gilt. Es ist eine Antwort, die vor allen Dingen für seine Jünger, für seine Nachfolger gilt. Und es ist eine Antwort für alle, die unter Gottes Herrschaft leben wollen. Und wir werden uns das noch genauer angucken. Ich möchte ja auch nicht die Bergpredigt schon vorwegnehmen heute. Aber wir werden uns das noch genauer angucken und wir werden sehen, dass Jesu Antwort auf die Frage, wie sollen wir leben, sie ist nicht naiv. Ja? Jesus, er gibt keine leichten und einfachen Antworten, keine platten Sätze, ja, wie wir vielleicht dazu neigen würden, ja, dass man sagt, naja, wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt. Ja? Jesus, er gibt keine naiven Antworten, er gibt auch keine weltfremden Antworten, sondern er gibt konkrete Antworten, wie wir leben sollen, aber er gibt auch differenzierte Antworten, also Antworten, die, wo man merkt, er weiß um die Komplexität unseres Alltags, er weiß, dass unser Leben nicht immer so abläuft, wie wir uns das wünschen, dass es nicht immer so läuft, wie es vielleicht im Bilderbuch geschrieben ist. Ja? Unser Leben ist manchmal sehr kompliziert und es gibt Situationen in unserem Leben, wo wir uns diese Frage stellen, ja, was sollen wir denn jetzt in dieser Situation tun? Und es ist nicht so einfach, eine Antwort zu finden, weil das Leben dann manchmal komplizierter ist, als wir das vielleicht so von der Theorie her denken. Und Jesus ergibt konkrete Antworten, aber er gibt auch differenzierte Antworten. Ja? Er gibt da eine Hilfe. Und was er macht ist, er beschreibt, wie das Leben in seinen Spannungsfeldern ist. Auch das Leben als Nachfolger von Jesus Christus ist ein Leben in einer Spannung. Es ist nicht so, dass es keine Probleme mehr gibt. Es ist nicht so, als dass man auf alles schon eine fertige Antwort hat. Es ist eine Spannung da. Diese Spannung kommt letztlich davon, das werden wir sehen, davon, dass das Reich Gottes, das Jesus ankündigt, mit Jesus Christus anbricht, aber noch nicht fertig ist, noch nicht zur Vollendung gekommen ist. Und das verursacht eine Spannung. Und ich möchte ein paar Spannungsfelder kurz aufzeigen, damit ihr erstmal auch eine Vorstellung davon bekommt und damit ihr auch das im Hinterkopf behaltet, wenn wir dann die einzelnen Texte der Bergpredigt lesen werden, weil dort werden wir das immer wieder merken, diese Spannung. Es gibt einmal dieses Spannungsfeld zwischen dem Zuspruch der Gnade Gottes und dem Anspruch der Nachfolge. Wenn ihr in einer Bergpredigt, da werdet ihr das ganz, ganz stark merken. Zum Beispiel die Seligpreisung, wir werden sie das nächste Mal, wenn wir darüber nachdenken, die sind ganz stark ein Zuspruch. Selig sind die geistlich Armen, selig sind die verfolgt werden, selig sind, das ist ein ganz starker Zuspruch der Gnade Gottes. Ja? Aber wunderbar. Und die Gnade, die Bergpredigt ist nicht einfach nur ein Gesetzbuch. Ist auch nicht einfach nur eine 100.000 Seiten lange Anleitung von allen Regeln, wie man denn ein Jünger Jesu ist. Ja, sie ist auch ein Zuspruch der Gnade, aber sie ist auch ganz klar ein Anspruch für die Nachfolge. Jesus hat wahrscheinlich an keiner anderen Stelle im Neuen Testament so viele Aufforderungssätze wie in der Bergpredigt, wo er sagt, tu das und tu das nicht. So sollst du leben und so sollst du nicht leben. Beides ist da, ein Spannungsfeld. Der Zuspruch der Gnade und der Anspruch der Nachfolge. Dann, das hängt damit zusammen, ja, dieses Spannungsfeld zwischen eine gute Botschaft, das Evangelium, und auf der anderen Seite so eine Art Gesetz oder Umgang mit dem Gesetz. Und allein wenn man diese Begriffe Evangelium und Gesetz zusammentut, dann merkt man schon, was für eine Spannung das ist. Ja? Und leider zum Beispiel hat der Martin Luther und auch Calvin seine Schwierigkeiten gehabt mit der Bergpredigt, weil sie diese Spannung nicht aushalten konnten. Ja, Luther, er kam weg von diesen Dogmen der römischen katholischen Kirche und der hat vielleicht ein bisschen zu sehr die Gnade betont, ja, und vergessen, dass die Gnade eben der Zuspruch ist. Das ist ganz richtig. Allein aus Glauben werden wir gerettet, ohne unsere eigenen Werke, aber gleichzeitig treten wir ein in die Nachfolge Jesu Christi und die folgt bestimmten Regeln und Bedingungen. Ja? So, und diese Spannung hat Luther irgendwie nicht ganz gut hinbekommen und deswegen hatte er ein Problem mit der Bergpredigt, weil die Bergpredigt eben auch ganz stark betont, was es heißt, Jesus nachzufolgen und dass damit ein bestimmter Lebensstil verbunden ist und dass es eben nicht so ist, dass wir allein aus Gnaden gerettet sind und dann quasi jedem selbst überlassen ist, wie er das dann gestaltet. Ne? Ich übertreibe ein bisschen, ja, aber das war so das Problem bei Luther, deswegen hatte der ein bisschen Schwierigkeiten mit der Bergpredigt. Dann ein drittes Spannungsfeld. Das Spannungsfeld des schon jetzt und noch nicht. Ich sagte ja schon, das hängt mit dem Reich Gottes zusammen, ja, dass es eben schon jetzt angebrochen ist in Jesus Christus, aber noch nicht vollendet ist. Und das wirkt sich auch in der Bergpredigt aus. Ja, zum Beispiel auch wieder in den Seligpreisungen. Da wird das ganz stark. Jesus spricht den Menschen jetzt schon zu. Er sagt, glückselig sind die Armen. Das ist etwas, er spricht ihnen jetzt schon eine Glückseligkeit zu. Und er sagt im nächsten Teil des Satzes, denn ihrer ist das Himmelreich. Oder noch deutlicher wird das, glückselig die Trauernden, ja, die jetzt trauern, denn sie werden getröstet werden. Das ist in der Zukunft. Ja, also es ist schon etwas da, aber es ist noch nicht fertig. Es ist noch nicht vollkommen. Und diese Spannung, die werden wir immer wieder sehen, auch in den anderen Texten. Auch rückblickend, ja, was ist mit dem Gesetz? Wir werden darüber sprechen müssen. Und Jesus, er sagt, zu den Alten ist gesagt, ich aber sage euch. Ja, da haben wir auch wieder diese Spannung. zwischen Evangelium und Gesetz, zwischen schon jetzt und noch nicht oder zwischen dem Früheren und dem, was jetzt gilt. Auch eine weitere Spannung zwischen Lehre und Leben, ja, zwischen dem, was man vielleicht so, sag ich mal, theoretisch, was Jesus so weitergibt und zwischen dem, wie wir es dann eben konkret leben wollen. Die Bergpredigt zum Beispiel, ich hatte es schon gesagt, sie betont immer wieder, fordert auf, tut das, richtet nicht. Und interessant ist, dass diese Aussagen, die klar auf das Leben sprechen, in das Leben hineinsprechen, eine Aufforderung darstellen, dass sie dann meistens auch begründet werden. Denn, ja, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Und so bringt Jesus beides zusammen. Er erklärt die Dinge, er erklärt Wahrheiten über das Reich Gottes, über das Leben als Nachfolger von Jesus Christus. Er sagt nicht nur, tut das, tut das, tut das, tut das, ohne zu erklären, warum wir das tun sollen. Ja, er bringt beides. Er erklärt, aber er gibt eben auch ganz klare Anweisungen, wie wir leben sollen. Beides kommt hier auch wieder in einer Spannung zusammen, ja, die Lehre und das Leben. Und was wir bei der Bergpredigt auch merken werden, dass wir auch selbst, wo Jesus ganz konkrete Anweisungen gibt, dass man dann immer überlegen muss, was ist denn die Lehre dahinter? Was will Jesus eigentlich damit sagen? Und manchmal ist es so, dass Jesus nimmt ein Beispiel heraus und treibt es auf die Spitze in der Anwendung, ja, um etwas zu lehren, um etwas zu erklären. Und wenn wir das dann überspitzt nehmen, ja, dann kann es sein, dass wir die Lehre von Jesus Christus nicht verstehen. Ja? Also da müssen wir auch wieder diese Spannung halten. Ja? Nicht nur als Gesetz die Bergpredigt lesen, ja, und nur die Anwendungen sehen, sondern eben auch die Lehre verstehen und in dieser Spannung bewegen und lernen, wie wir diese Lehre und diese Gebote Jesu heute in unserem Alltag gut umsetzen. Eine weitere Spannung zwischen Schein und Sein. Vielleicht müsst ihr jetzt erstmal nachdenken, was soll das sein, ja? Jesus, er betont immer wieder, seid nicht so wie die, die zum Schein lange Gebete sprechen, die scheinbar fromm sind, aber in Wirklichkeit ist da nichts dahinter. Und die Bergpredigt ist ganz stark davon, wo Jesus sagt, es geht nicht um den Schein, sondern um das Sein. Ja? Und da macht Jesus wieder ein Spannungsfeld auf. Und ein letztes Spannungsfeld, das ich erwähnen möchte, ist das Spannungsfeld zwischen, ich habe das so genannt, ihr und sie. Jesus sagt, ihr, und da spricht seine Nachfolger an, also ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Ja? Aber manchmal sagt er, seid nicht so wie die Gottlosen, wie die Heiden, wie die Schriftgelehrten. Eure Frömmigkeit muss, oder eure Gerechtigkeit muss größer sein als die ihre. Ja? Also zwischen ihr in Bezug auf die Nachfolger und sie, die Menschen, die eben keine Nachfolger sind. Welche Form auch immer sie dann haben, ob das Menschen sind, die eine andere Religiosität haben oder Menschen sind, die gar keine Religiosität haben. Ja? Diese Unterscheidung, dieses Spannungsfeld baut Jesus hier auch auf. Das sind die Spannungsfelder und wie wir merken, das ist etwas, ja, das in einer guten Balance zu halten, das wird eine Herausforderung werden. Also auch für uns als Prediger, aber noch viel mehr für uns als Zuhörer, wenn wir eben die Wahrheiten der Bergpredigt in unserem Leben umsetzen wollen. Und das ist ja, wofür sie geschrieben ist. Es gibt noch zwei Dinge, die ich vorweg erwähnen möchte, bevor wir uns die einleitenden Texte lesen. Einmal die Bergpredigt, die Grundlage der Bergpredigt, beschreibt Jesus ganz klar. Immer wieder werdet ihr das lesen. Die Grundlage der Bergpredigt ist, eine Vater-Kind-Beziehung. Die Grundlage der Bergpredigt ist, dass ein Mensch in eine Beziehung tritt mit Gott. Immer wieder werden wir das lesen in der Bergpredigt. Und ich kann euch nur ermutigen, vielleicht heute sogar die Bergpredigt wirklich am Stück einmal durchzulesen, vielleicht sogar laut vor euch zu lesen, so dass ihr das auch wirklich nochmal hören könnt. Weil es eine so gewaltige Botschaft hat. Und die Grundlage ist, ihr sollt sein wie euer Vater. Ja, immer wieder sagt Jesus das. So wie euer Vater im Himmel vollkommen ist, so sollt auch ihr vollkommen sein. Es geht, die Grundlage ist letztlich eine Vater-Kind-Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Und das bezieht sich eben auf diesen Zuspruch, den wir haben, wenn wir an Jesus Christus glauben, dann sind wir Nachfolger von Jesus Christus, sind wir gerettete Kinder Gottes und haben diese Identität in Jesus Christus. Ja? Und es ist ganz wichtig, dass man weiß, es ist dann nicht zuerst das, was wir tun. Denkt an die Spannung zwischen Zuspruch und Anspruch. Wir sind nicht Kinder Gottes, weil wir etwas tun, sondern weil wir etwas sind. Und wie werden wir das? Jesus sagt das ganz klar. Paulus wiederholt es ganz deutlich. Luther hat das klar verkündigt. Allein durch den Glauben. Nicht dadurch, dass wir etwas tun, werden wir zu Kinder Gottes. Oder etwas nicht tun, verlieren wir unser Kindanspruch, sondern dadurch, dass wir etwas sind. Ganz wichtig, das ist die Grundlage. Das müssen wir verstehen, bevor wir uns dann auch all diesen praktischen Dingen zuwenden. Dass wir allein durch den Glauben an Jesus Christus zu Kindern Gottes werden, in eine besondere Beziehung zu Gott eintreten und, was auch wichtig ist, durch den Heiligen Geist von innen heraus befähigt werden, auf einmal so zu leben, wie wir von uns aus gar nicht in der Lage wären. Ja, das ist auch ein wichtiger Aspekt bei der Bergpredigt. Das ist nicht so, dass Jesus sagt, das ist der Maßstab und springt mal drüber. Wer es schafft, der ist drin, wer es nicht schafft, ist draußen. Das ist nicht, wie Jesus das macht. Jesus, er spricht seine volle Gnade den Menschen zu. Der sagt, ihr könnt Kinder Gottes werden und dann bekommt ihr von innen heraus die Befähigung, das auch zu leben. Wir sind auch sündige Menschen. Es ist immer noch diese Spannung zwischen schon jetzt und noch nicht. Wir sind schon Kinder Gottes, aber wir sind noch nicht vollkommen sündlos. Wir werden immer wieder diesen Maßstab nicht schaffen. Und trotzdem bleiben wir Kinder Gottes, weil wir an Jesus Christus glauben. Und gleichzeitig bekommen wir die Kraft, immer mehr dem Vorbild und dem Maßstab von Jesus Christus gerecht zu werden. Und das ist diese Spannungsfeld, in dem auch diese Bergpredigt sich befindet. Die Grundlage ist, wir sind in dieser Vater-Kind-Beziehung. Wir sind Kinder des himmlischen Vaters. Das ist die Grundlage. Und der Rahmen für die Bergpredigt, ja, das, was dem Ganzen dann die Orientierung gibt. Die Grundlage ist, wir sind Kinder Gottes. Und der Rahmen ist, was ich schon sagte, dass mit Jesus Christus das Reich Gottes schon angebrochen ist. Ja, das Reich Gottes ist angebrochen in Jesus Christus. Spätestens durch sein Erlösungswerk ist es angebrochen, aber es ist noch nicht vollendet. Es wird erst in der Zukunft vollendet. Wir wissen nicht genau wann, aber wir wissen das. Wenn Jesus wiederkommt, dann wird das Reich Gottes vollendet werden. Und wenn wir von Reich Gottes sprechen, dann geht es auch erstmal nicht um ein Territorium, einen Bereich, ein Gebiet, wo man eine Grenze ziehen kann oder so, sondern es geht auch wieder um dieses in der Beziehung zu Gott leben. Es geht letztlich um die Frage, wo ist der Bereich, wo Gott jetzt schon herrscht? Das ist das Reich Gottes, wo Gott herrscht. Und ich denke, dass was Jesus hier deutlich machen will, ist, und das ist der Rahmen, ja, das Reich Gottes bricht mit Jesus an. Und wenn wir Jesus nachfolgen, dann geben wir ihm in unserem Leben Raum, dass er dort herrschen kann. Und so können wir sagen, wir leben jetzt schon teilweise, ich muss betonen, teilweise, es ist noch nicht fertig, was noch nicht endgültig verwirklicht ist, aber in Zukunft dann irgendwann von Jesus verwirklicht wird. Und in diesem Rahmen bewegen wir uns bei der Bergpredigt. Die Grundlage ist, wir sind Kinder Gottes. Allein durch den Glauben an Jesus Christus. Und wir werden in diesen Rahmen des Reiches Gottes hineingetan, indem wir sagen, Jesus, wir möchten, dass du in unserem Leben herrschst. Okay? Und so werden wir jetzt schon ein Teil von dem Reich Gottes, das mit Jesus angebrochen ist, aber noch nicht fertig ist. Das ist zur groben Orientierung. Und deswegen haben wir den Titel gewählt für die gesamte Themenreihe über die Bergpredigt. Leben als Kinder des himmlischen Vaters unter Gottes Herrschaft. Wie sollen wir leben? Und die kurze Antwort ist, wir leben als Kinder des himmlischen Vaters unter Gottes Herrschaft. Und wir werden dann Schritt für Schritt sehen, was das heißt in der Bergpredigt. Und ich möchte, dass wir noch kurz uns anschauen, wie Jesus selbst die Bergpredigt einleitet und was er bereits in der Einleitung darüber sagt, was es heißt, ein Leben als Kind des himmlischen Vaters unter Gottes Herrschaft zu führen. Wenn ihr eure Bibeln aufschlagt, in Matthäus Kapitel 4, ein paar Verse, bevor die Bergpredigt losgeht, ja, Bergpredigt ist ja Matthäus 5 bis Kapitel 7, Kapitel 4 von Vers 23, da wird beschrieben, wie Jesus seinen Dienst beginnt. Und er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Und die Kunde von ihm ging hinaus in das ganze Syrien und sie brachten zu ihm alle Leidenden, die mit mancherlei Krankheiten und Qualen behaftet waren und Besessene und Mondsüchtige und Gelähmte und er heilte sie. Jesus, er verkündigt eben das Evangelium vom Reich Gottes, diese gute Botschaft, das Reich Gottes bricht jetzt an. Und durch den Glauben könnt ihr Teil von diesem Reich werden. Deswegen sollen die Menschen ihm nachfolgen. Und wir werden, ich denke, die Bergpredigt ist vielleicht sogar schon mal so eine Zusammenfassung, ein klares Bild von dem, was Jesus immer und immer wieder gepredigt hat. Ja, Jesus zog durch Galiläa und er predigte das Evangelium vom Reich Gottes. Und ich glaube, dass während er das tat, waren das solche Sachen, wie wir sie in der Bergpredigt dann finden. Ja? Deswegen hat, glaube ich, Matthäus auch die Bergpredigt dann in Anfang gesetzt, um zu zeigen, was ist die zentrale Aussage von Jesu Botschaft. Jesus, er predigt allen Menschen. Und interessant ist, am Ende, und es kommen zu ihm alle möglichen Kranken von überall her. Und was tut Jesus? Er predigt nicht nur, er heilt sie auch. Und ich würde das vielleicht so in dieser Hinsicht zusammenfassend deuten. Das Reich Gottes oder dieses Leben als Kinder des himmlischen Vaters unter der Herrschaft Gottes steht für jeden offen. Jesus schickt niemanden weg. Alle können zu ihm kommen. Er geht zu den Menschen, er reist durch Galiläa. Und die Menschen hören ihn und alle können kommen, alle können hören, alle können diese Heilung erfahren, die Jesus ihnen schenkt. Das Reich Gottes oder dieses Leben als Kinder des himmlischen Vaters steht jedem offen. Und das möchte ich einfach betonen, bevor wir dann in die Details gehen werden der Bergpredigt. Das, was wir hier erleben, das ist nicht für einen exklusiven Kreis. Das ist für jeden. Egal wer du bist, egal was du erlebt hast, egal welche Probleme und Schwierigkeiten du vielleicht mit dir rumschleppst, du kannst jederzeit Zugang haben zum Reich Gottes durch Jesus Christus. Jesus eröffnet das für jeden. Ich hatte schon gesagt, dadurch, dass wir an ihn glauben, ihm unser Vertrauen bringen und sagen, du sollst herrschen, wir wollen dir nachfolgen. Das Reich Gottes steht jedem offen. Keiner ist ausgeschlossen davon. Wenn wir weiterlesen von Vers 25 und dann in Kapitel 5 hinein, und es folgten ihm große Volksmengen von Galiläa und dem Zehn-Städte-Gebiet und Jerusalem und Judäa und von jenseits des Jordans. Also das ist eine Beschreibung von ganz Israel und Umgebung, ja. Jeder einzelne Bereich wird nochmal erwähnt. Als er aber in Kapitel 5 die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf und lehrte sie und sprach. Und was er sprach, das werden wir das nächste Mal sehen. Aber was mir hier auffällt ist, die Verkündigung von Jesus, die Botschaft, die Jesus bringt, sie zieht die Menschen an. Wisst ihr, Jesus hat keine Flyer gedruckt und versucht dann bis nach Syrien die zu verbreiten. Vielleicht hätte er das getan, wenn er konnte, aber die Leute, sie kommen von überall her. Irgendwie haben sie das mitbekommen, dass Jesus dort ist und das Reich Gottes verkündigt und Menschen geheilt werden. Und sie kommen. Das zieht die Menschen an. Aber gleichzeitig ist es auch, und das merken wir in Kapitel 5 dann, ist es etwas, Jesus, er muss seine Botschaft erklären. Die Leute kommen, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht nur um geheilt zu werden, vielleicht weil es einfach interessant ist, wer das ist und was das sein soll, vielleicht weil sie auch gewisse Erwartungen damit verbinden, politisch für ihr Leben, für, ich weiß es nicht, vielleicht denken sie, Jesus kann ihnen das geben, was sie sich schon immer gewünscht haben. Es zieht sie an, aber Jesus macht deutlich, das, was ich euch zu sagen habe, muss ich auch erstmal erklären. Es ist nicht von selbstverständlich und nicht von selbst erklärend. Er muss es ihnen erklären. Deswegen setzt er sich hin und er nimmt sich die Zeit, ganz besonders gegenüber seinen Jüngern. Und das liegt einfach daran, dass Jesus die Menschen anzieht, weil die Botschaft so toll ist. Das Evangelium ist eine wunderbare Botschaft, dass die Menschen anzieht, auch heute noch. Da, wo das Evangelium klar verkündigt wird, das ist interessant. Da wollen die Leute erstmal wissen, was ist das für eine Botschaft. Aber es ist eben auch eine Herausforderung. Nicht jeder geht auf das Evangelium ein. Viele Menschen kommen, aber wir wissen selbst aus dem weiteren Verlauf, nicht alle werden zu hingegebenen Nachfolgern von Jesus Christus, nachdem sie diese Predigt gehört haben. Das Evangelium zieht an und es fordert heraus. Und das ist ganz bewusst von Jesus so. Er will die Menschen anziehen. Er möchte, dass sie kommen. Er lädt jeden ein. Das Reich Gottes steht für jeden offen. Jeder kann leben. Es gibt keine Voraussetzungen oder Dinge, die man erstmal erfüllen muss, bevor man ein Kind des himmlischen Vaters werden kann. Nein. Aber es ist eine herausfordernde Botschaft. Und wir werden auch sehen, wie herausfordernd das ist. Ja, wer die Bergpredigt kennt, der weiß um all diese Schwierigkeiten, die dieser Text dann auch in unserem Leben verursachen kann, wenn wir wirklich ernsthaft danach leben wollen. Ja, dann ist das nicht immer so leicht. Wir werden darüber reden. Wenn ihr das zu Hause lest, werdet ihr das wahrscheinlich schnell merken. Interessant ist noch ein dritter Aspekt. Und das hängt mit der Botschaft zusammen. Und ich möchte ihn vorweggreifen, bevor wir die Bergpredigt im Einzelnen durchgehen. Das ist nämlich am Ende. Was ist die Reaktion der Menschen, nachdem sie die ganze Bergpredigt gehört haben? Und in Kapitel 7 von Vers 28, da lesen wir, und es geschah. Als Jesus diese Worte vollendet hatte, da erstaunte die Volksmenge sehr über seine Lehre. Denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Und interessant ist in Kapitel 8, Vers 1, als er aber von dem Berg herabgestiegen war, folgten ihm große Volksmengen. Jesus zieht die Menschen an, er fordert sie heraus und das Dritte ist, seine Botschaft ist überraschend anders. Habe ich das mal genannt? Überraschend anders. Das ist, womit wir rechnen müssen, wenn wir über die Bergpredigt sprechen werden. Seine Botschaft ist überraschend anders. Die Leute merken, das ist nicht das, was wir gewohnt sind. Der ist irgendwie anders. Das, was er sagt, ist anders. Wie er das sagt, ist anders. Und hier sagen sie, er ist einer, der mit Vollmacht redet. Nicht wie die Schriftgelehrten. Wo man merkt, da ist mehr dahinter. Das ist nicht nur ein Regelwerk oder eine schöne Theorie. Das ist etwas, das Kraft hat. Kraft hat, ein Leben wirklich zu verändern. Die Frage ist ja, wie sollen wir leben? Und wir werden Schritt für Schritt entdecken, was es heißt, ein Leben als Kind des himmlischen Vaters unter Gottes Herrschaft zu leben. Dieses Leben steht jedem offen. Es zieht die Menschen an und es fordert sie heraus. Und es ist ein Leben, das anders ist, das auffällt. Denkt an die Spannung. Ihr und sie. Ja? Es ist anders. Aber es ist voller Kraft, um Leben zu verändern. Und ich denke, dieser Botschaft sollten wir uns stellen in dem nächsten wahrscheinlich halben Jahr, Sonntag für Sonntag, wollen wir uns diese Botschaft von Jesus Christus stellen, immer mit der Frage, wie sollen wir denn leben? Als Kinder des himmlischen Vaters unter Gottes Herrschaft. Und ich möchte einladen, vielleicht, dass wir jetzt auch zum Schluss, wenn wir beten, nochmal in uns gehen und einfach auch nochmal darüber nachdenken, wollen wir uns wirklich darauf einlassen? Oder wollen wir, dass alles so bleibt, wie es ist? Dieses Leben, das Jesus uns bietet und das er dann darlegt in der Bergpredigt, es steht für jeden von uns offen. Ich denke, es wird uns alle magisch anziehen. Ja? Es ist interessant, was Jesus sagt. Es wird uns sehr, sehr herausfordern. Wir werden Dinge in unserem Denken verändern müssen. Und da meine ich nicht nur, da meine ich mich selbst auch. Jedes Mal, wenn ich die Bergpredigt lese, fallen mir neue Dinge auf, wo ich sage, ja, da muss noch viel passieren. Und das ist anders, überraschend anders, als wir es vielleicht denken. Aber es hat Kraft. Es hat Kraft, wirklich unser Leben zu verändern und uns Weisung zu geben und Kraft zu geben, so zu leben, dass Gott dadurch geehrt wird. Das wünsche ich euch, das wünsche ich uns. Dass wir vielleicht ganz neu auch diese Entscheidung im Gebet treffen und sagen, Jesus, wir wollen dir wirklich nachfolgen. Wir wollen hören, was du uns lehrst und wir wollen so leben, wie es sich, wie Kinder des himmlischen Vaters es unter Gottes Herrschaft tun sollen. Nicht nur wollen, aber wir wollen es auch hoffentlich. Das wünsche ich euch, das wünsche ich uns. Lass uns aufstehen und Gott bitten. Vielleicht möchte der ein oder andere auch noch beten, es ist auch möglich.